Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, der Predigttext, der für diesen Sonntag vorgesehen ist, der steht im Hebräerbrief im letzten Kapitel, im 13. Wir wollen hören die Verse 1 bis 6. Uns ruft hier der lebendige Gott zu: Bleibt fest in der brüderlichen Liebe. Gastfrei zu sein, vergesst nicht. Denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Denkt an die Gefangenen, als wäret ihr Mitgefangene, und an die Misshandelten, weil ihr noch im Leibe lebt. Die Ehe sollt ihr in Ehren halten, bei allen, und das Ehebett unbefleckt. Denn die Unzüchtigen und die Ehebrecher wird Gott richten. Seid nicht geldgierig und lasst euch genügen an dem, was da ist. Denn der Herr hat gesagt: Ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. So können wir auch getrost sagen: Der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten. Was kann mir ein Mensch tun? Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, von ganzem Herzen wollen wir dir Dank sagen für diese gigantischen 6 Verse, die du uns heute Morgen schenkst als Predigttext, mit denen du uns ansprechen willst und wirst. Und wir wollen dich bitten für dieses dein Ansprechen in dieser Predigt, dass du uns hörbereite und gehorsame Herzen schenkst, dass dein Wort in unserem Leben, in unserer Nachfolge auf fruchtbaren Boden fallen möge und dass wir das verstehen und umsetzen können, was du uns selber zu sagen hast. Und dass dieses Wunder passiert, dass wir diese deine Stimme klar vernehmen und wir sie auch befolgen, dazu brauchen wir deine Hilfe, Herr. Dazu brauchen wir dein Geleit und deine Führung durch deinen guten Heiligen Geist in dieser Predigt. Und darum wollen wir dich jetzt alle miteinander bitten, Herr, segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an unser aller Glauben und Leben. Amen. Liebe Gemeinde, Thema dieses Gottesdienstes ist Hausgenosse Gottes sein. Das ist Teil des Wochenspruches, so habe ich schon einleitend gesagt. Und das ist ein ganz besonderer Adel, der uns hier zuteil wird. Dass wir Hausgenossen Gottes sein dürfen, dass, wie ich es schon zu Beginn gesagt habe, wir zu seinem Hause gehören. Nicht zu irgendeinem irdischen Adel, dass wir sagen, wir gehören jetzt zum Haus Hohenzollern oder zum Haus Habsburg oder zum Haus Windsor und das sind gigantisch große Adelshäuser. Nein, unser Adel ist viel, 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 viel höher. Unser Herr und Gott ist der König aller Könige und wir dürfen zu seinem Haus gehören. Das ist wirklicher Adel. Das werden wir eines Tages erleben, wenn wir gestorben sind, wenn wir dann einziehen werden ins himmlische Jerusalem. Was uns dann erwartet, wenn wir das alles in der Fülle erkennen dürfen, was hier nur bruchstückhaft uns hier entgegentritt. Wir sind Hausgenossen Gottes und wir sind unfassbar geadelt. Aber das ist nicht nur ein wahnsinniger Zuspruch, dass wir uns freuen dürfen und wie es im letzten Vers dieses Predigtextes heißt, wir können uns freuen. Was können uns denn Menschen noch in dieser Welt tun? Nein, Gott hat auch einen Anspruch an uns. Er, der der Herr des Hauses ist, er legt auch fest, wie die Hausordnung ist. Was in seinem Haus gilt, was es heißt, Hausgenosse zu sein. Genauso, wenn Sie ein großes Adelshaus haben, da gibt es immer einen Chef des Hauses. Das ist einer, der vorsteht, meistens der Regent halt, sagen, wenn das Adelshaus nicht mehr regiert hat, immer einen. Und der erklärt dann seinen Kindern, den Enkeln, was sie zu tun haben. Und wer mal mit einem Adligen sich unterhalten hat, selbst wenn es kein großes Adelshaus ist, die werden von Kindesbein auf erzogen in gewisse Dinge, die sie zu tun haben und zu lassen haben. Und wenn das schon für so ein normales Adelshaus in dieser Welt gilt, wie viel mehr für uns? Und so wollen wir gucken, was unser König, unser Herr und Heiland Jesus Christus uns hier nochmal in diesem Predigttext sagt, wie wir uns zu verhalten haben als seine Hausgenossen, was in seinem Haus gilt. Und so habe ich dann auch diese Predigt überschrieben, das Leben als Hausgenosse des Herrn. Und ich habe uns 5 Punkte aus diesem Predigttext rausgebrochen, die uns einmal vor Augen stellen, was für uns gilt, was wir zu tun haben. Wir, die wir zum Heiland Jesus Christus gehören. Das Erste, wir sollen in der Bruderliebe bleiben. Das Zweite, wir sollen Gastfreundschaft anderen erweisen. Das dritte, wir sollen uns für die Gefangenen engagieren. Ein viertes, wir sollen für die Ehe einstehen. Und ein fünftes, wir sollen uns von der Geldgier abwenden. Das Leben als Hausgenosse des Herrn, das erste, das Bleiben in der Bruderliebe. So geht der Predigtext los. Bleibt fest in der brüderlichen Liebe. Dieser erste Punkt, anders als der zweite, komme ich gleich im zweiten zu, nimmt erstmal ins Auge diejenigen, die wie wir im selben Haus wohnen, die also zu unserem Adelsgeschlecht gehören, die Christen sind, die zu Christus gehören. Um die sollen wir uns kümmern. Und da sollen wir fest sein in der brüderlichen Liebe. Wir sollen immer wieder hingehen und gucken, was unsere Brüder und Schwestern, nicht die da draußen, komme ich gleich noch zu, was unsere Brüder und Schwestern an Problemen haben, an Schwierigkeiten, und da sollen wir helfen. In brüderlicher Liebe. Wir wissen, dass Jesus, als er gefragt wird, was das höchste Gebot ist, zwei Dinge sagt. Das erste ist, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft. Und ich hoffe, dass ihr das alle tut. Aber das zweite fügt er direkt an, wir sollen unseren Nächsten, und hierbei meint er tatsächlich diejenigen, die auch in seinem Leib sind, lieben wie uns selbst. Das fordert er von uns. Von ganzer Seele, ganzer Kraft. Wir sollen uns da richtig reingeben. Wir sollen unseren Bruder lieben. Galater 6,10 heißt es, darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann, also auch die draußen, klar, allermeist aber an des Glaubens Genossen. Da sollen wir einen Fokus drauf haben. In der Bruderliebe bleiben. Und als ich überlegt habe, wie lege ich euch das aus, da ist mir etwas in den Sinn gekommen von einem Bruder, den ich vor 10 Jahren beerdigt habe, hier aus der Gemeinde, dessen Frau vor einigen Tagen verstorben ist, und ihn habe ich kurz vor seinem Tod noch einmal besucht. Es war ein Ehepaar, die hatten keine Kinder und extrem fleißige Leute. Richtig fleißig, viel gearbeitet, so kleine Unternehmen gegründet, denen ging es wirtschaftlich richtig gut. Aber er hat gearbeitet bis zum Letzten. Treuer Mann, der immer klein der Kirche war, Kirchvorsteher einer anderen Gemeinde, dann sich aber bekehrte, dann zu uns gekommen ist halt. Und jetzt war klar, er hat nicht mehr viel Zeit, sind noch 2 Wochen, und hat eine Lebensbilanz gezogen, und ich war dabei. Und die Lebensbilanz war eine Katastrophe. Ich war richtig geschockt in diesem Gespräch. Dann hat er gesagt, ich habe nur gearbeitet, nur geguckt, weil ich immer Angst habe, es reicht nicht und ich muss noch halt. Und dann, 2 Wochen vor seinem Tod, stellt er fest, die ganze Kohle, die kriegen jetzt ganz andere Leute, aber das ist gar nicht so schlimm. Aber was habe ich denn getan für andere Leute? Mein Leben war nur auf mich ausgerichtet, nur in mir selbst verkrümmt. Es ging nur um mich, und ich habe es an der Liebe zum Nächsten fehlen lassen. Er war da, das war sein Urteil, knallhart über das, was da war. Er sagt, ja, in der Liebe zum Herrn war ich auch zu schwach, aber das hatte ich. Aber mein Nächsten, der hat mich überhaupt nicht interessiert. Ich habe sogar Leute ausgebeutet quasi, geguckt, wie ich meine Geschäfte machen konnte halt. Er war sehr, sehr hart. Ich konnte ihm dann noch Vergebung zusprechen, wirklich auch, er hat das klar bekannt. Aber, und deshalb sage ich das, er hat mich gebeten in dieser letzten Begegnung, sag das den Geschwistern, er, der kurz vor dem Tod stand, sag das den Geschwistern, dass es Wichtigeres gibt als das Geld, was man zusammenrafft, nämlich die Liebe zum Herrn und die Liebe zum Bruder. Da zu gucken. Zählen tut das, was wir unserem Nächsten weitergeben. Und das war mir auch nochmal ein ganz starkes Zeugnis, auch nochmal so ein Weckruf für mich ganz persönlich damals, das weiß ich noch. Aber als ich darüber nachgedacht habe, habe ich das einfach gedacht, ja, besser kann ich es nicht sagen, besser kann ich es nicht weitergeben. Lasst uns nicht den Fehler eines reichen Kornbauers machen halt, der nur fürs Geld lebt, kommt gleich am letzten Punkt auch noch dazu, aber der den Bruder und die Schwester übersieht. Lasst uns bleiben in der Bruderliebe. Das ist das, was Jesus von uns möchte. Er, der die Liebe zu uns, seinen Brüdern und Schwestern gelebt hat in Vollendung, der sein Leben für uns gegeben hat, der ruft uns auch, hey, ihr dürft auch etwas mehr machen an dem, die eure Brüder und Schwestern sind. Bleiben in der Bruderliebe. Ein zweites, was von uns als Hausgenossen Gottes gefordert wird, ist das Erweisen von Gastfreundschaft. So heißt es hier im zweiten Vers, gastfrei zu sein, vergesst nicht, denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Also während im ersten Vers, da steht das Wort im Griechischen Philadelphia, das ist Bruderliebe, steht hier jetzt direkt daneben, das kann man im Deutschen nicht so ausdrücken, Philoxenias. Also diese beiden Worte sind fast gleich, aber das eine bezieht die Liebe zum Bruder und das andere die Liebe zum Fremden. Eigentlich steht hier, habt die Liebe zum Fremden. Und da ist in der deutschen Übersetzung gastfrei geworden. Die Liebe zum Fremden zu haben. Also ja, das Erste und Wichtigste ist, dass wir uns in der Gemeinde Jesu Christi kümmern, um die, die zu uns gehören. Ganz selbstverständlich, wenn man sich als Erstes um seine Kinder, die Enkel, die Ehefrau kümmert. Aber so in der Gemeinde eben jetzt auch um die Brüder und Schwestern. Aber wir sollen auch nicht vergessen, Fremden gegenüber, denn das meint dieses Wort gastfrei, freundlich zu sein. Übrigens, das ist ganz häufig in der Bibel erwähnt. Römer 12, übt Gastfreundschaft, also wendet euch auch den Fremden zu. 1. Petrus 4, seid gastfreundlich gegenüber je einander ohne Murren. Und als dann Paulus erklärt dem Timotheus und auch dem Titus, wie ein Ältester, wie ein Bischof zu sein hat, dann heißt es über den Bischof halt, er soll Mann einer einzigen Frau sein, geschickt im Lehren und gastfrei, auch den Fremden freundlich zuwenden. Ein Ältester soll gastfrei sein, das Gute lieben, also den Fremden zuwenden, das ist wichtig. Und das wollen wir als Gemeinde auch sein, also wenn Leute kommen, uns besuchen hier sonntags im Gottesdienst, wenn ihr neben jemanden sitzt, der noch nicht hier war, aber ihr seid so Martini-Urgestein, hey, dann wollen wir den begrüßen, da wollen wir freundlich sein, da wollen wir freundlich als Gemeinde drauf zugehen. Aber nicht nur als Gemeinde hier, auch wenn draußen irgendwo jemand ist, dem man helfen kann, dann wollen wir gastfrei sein. Fremden, das heißt es noch einmal, freundlich gegenübertreten, hilfsbereit sein. Das ist das, was unser Herr und Heiland auch immer wieder getan hat. Menschen, die er gar nicht vorher kannte, kannte sie natürlich vor Grundlegung der Welt, aber als irdischer Jesus, einem Zachäus, einem Bartimäus, dem letztlich fremd war, zu begegnen. Das wollen wir auch machen. Da habe ich mir auch überlegt, wie mache ich das jetzt deutlich? Wie kann man das an einem Beispiel sagen? Und jetzt habe ich ein Beispiel mitgebracht von einem Mann, den ich eigentlich gar nicht theologisch großartig schätze. Der hat theologisch viel Falsches gemacht, aber in seinem Handeln vieles richtig. Und dieser Mann ist Albert Schweitzer. Und ihr wisst halt, der ist unserer Gemeinde sehr zugetan. Unsere Bibel kommt von ihm her. Und die Glocke, die hier oben ist, halt, die hat er dann da mit dem Spruch versehen und hat eine große Verbindung zu Martini. Und Schweitzer ist ja, wie gesagt, als Theologe eine Katastrophe. Aber in dem, was er getan hat, unfassbar stark. Ein fantastischer Musiker, ein großartiger Theologe und eben ein fantastischer Mediziner. Und er sagt, ich verzichte auf die große Karriere hier in Europa und ich gehe nach Afrika und ich helfe den Ärmsten der Armen. Und ist nach Blambranene gegangen, in dieses Urwald-Hospital, hat das dort gegründet, um Menschen, die keine medizinische Versorgung haben, zu helfen, damals auch vor dem Ersten Weltkrieg. Und er ist nicht nur hingegangen und hat dort gesagt, naja, ich muss dann impfen und ich muss dann, was weiß ich, Wunden verbinden und operieren. Nein, er hat ausdrücklich auch gesagt, dass dieses Krankenhaus ein Ort sein soll, wo Menschen sich willkommen wissen, wo Fremde hinkommen sollen. Das war das Motto, was er gesagt hat, die Menschen sollen spüren, du bist willkommen, du bist nicht vergessen. Es ging nicht nur um äußere Heilung am Körper, sondern auch ein Wohltun an einem Leben, an der Seele, dass er merkt, hier wird einem ein Liebesdienst erwiesen. Schweitzer hat dann mal diese Aussage über sein ganzes ethisches Handeln gebracht, dass er gesagt hat, das einzig Wichtige im Leben sind die Spuren der Liebe, die wir hinterlassen haben, wenn wir gehen. Und da hat er vieles Richtiges gesagt. Es spielt, wenn wir beerdigt werden, keine Rolle, wie viel Geld wir angehäuft haben, wie viel akademische Wein oder was weiß ich wir haben und Autos gefahren haben, sondern was haben wir anderen Menschen gegeben? Denen, im ersten Punkt, die zu uns gehören, aber eben auch denjenigen, die ferne von uns stehen, den Fremden. Gastfreundschaft zu sein. Und das verheißt ja dieser Text doch, häufig segnen wir uns selber dadurch. Nicht? Manche erleben dann, wenn sie sich jemanden öffnen, dass sie einen Engel dadurch beherbergen. Man geht auf einen fremden Menschen zu und merkt gar nicht mal, welche eine Segnung drin steckt. Deshalb, das wollen wir mitnehmen. Für das, was in den nächsten Wochen der Herr für uns vorbereitet hat. Wenn wir fremden Menschen begegnen, nicht direkt mal so zumachen, oh, Vorsicht, 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 sondern zu sagen, offen sein, freundlich sein, Willkommensgesten zu setzen, einfach zu sagen, Gastfreundschaft erweisen. Das nicht vergessen, so sagt es dieses Bibelwort. Und ich bin mir ganz sicher, dass der Herr uns in Situationen stellen wird, wo wir das leben können. Und wo wir gehalten sind, vielleicht mal so unsere Handbremse zu lösen, auf andere Menschen zuzugehen, die wir normalerweise vielleicht außen vor gelassen hätten. Das Erweisen von Gastfreundschaft ist etwas, was Gott von uns, seinen Hausgenossen, fordert. Wir dürfen nie vergessen, er gewährt uns Gastfreundschaft. Er ist so freundlich, dass er in uns wohnt. Er lässt uns eines Tages wohnen im himmlischen Jerusalem. Er hat schon Wohnstätte für uns bereitet. Haben wir es verdient? Nein, alles unverdient. Ganz im Gegenteil. Eigentlich könnte der nicht gastfrei zu uns sein. Ist er aber. Aber was er von uns verlangt, ist, dass wir das auch leben gegenüber den Menschen in dieser gefallenen und verkommenen Welt. Das Erweisen von Gastfreundschaft. Ein drittes, was von uns verlangt wird als Hausgenossen Gottes, ist das Engagement für die Gefangenen. Und ich muss euch ehrlich sagen, als ich den Predigtext gelesen habe, habe ich gedacht, ich predige nicht drüber, weil da habe ich ja schon vor 3 Wochen drüber gesprochen. Das Engagement für inhaftierte Christen, also die sagen, du hast nichts anderes mehr drauf. Aber dann habe ich auch gedacht, wer bin ich, dass ich sagen muss, naja, ich muss hier so methodisch, didaktisch richtig die Dringe machen halt. Wenn der Herr das nochmal gibt, dann wollen wir uns dem nochmal zuwenden. Wenn das dem so wichtig ist, dass er sagt, hey, sag es der Gemeinde noch ein weiteres Mal, auch wenn das jetzt erst 3 Wochen her ist, dass du das schon mal vertieft hast, dann ist das heute nochmal dran. Und hier lesen wir es nochmal. Denkt an die Gefangenen, das heißt im Vers 3, als wäret ihr Mitgefangene, und an die Misshandelten, weil ihr noch im Leibe lebt. Also im Leibe leben, das meint eben die, die zu Christus gehören. Hier geht es die um Christus Verfolgten, die um der Sache Jesu Verhafteten und Verfolgten. Und deren Nöte sollen wir uns annehmen, an sie sollen wir denken. Und jetzt sage ich nochmal, ein Großteil von euch ist vielleicht gar nicht da gewesen vor 3 Wochen, aber vor 3 Wochen waren einige hier. Und die haben vor 3 Wochen diese Predigt gehört. In dieser Predigt habe ich dann auch mehrere Namen genannt, wo ich gesagt habe, bitte betet für die. Die sitzen unter furchtbarsten Bedingungen im Gefängnis. Und da kann man sagen, ja, der Latzel, der hat ja so seine eigenen Ideen. Aber ich nenne nochmal diese beiden Namen. Einmal Mohammed Casey, dieser indonesische Evangelist, der zu einer 12-jährigen Gefängnisstrafe verurteilt worden ist, nur weil er sich zu Jesus hingewandt hat, weil er vom Muslim zum Christen geworden ist, weil er das über YouTube erzählt hat. Und da sitzt er im Gefängnis. Indonesien im Gefängnis nur dafür. Und da habe ich euch damals aufgefordert, bete dafür. Ich habe euch auch aufgefordert, für den Dr. Kiflu zu beten, der aus Eritrea ist. Der seit 2004 inhaftiert ist, nur weil er zu Jesus gehört. 22 Jahre. Und jetzt ist meine Frage an euch, habt ihr das gemacht? Die Sache ist ja die, ist das nochmal die Idee von Pastor Latzel? Oder hatte Gott vielleicht einen Auftrag für mich, für den zu beten, für die beiden zu beten, für die verfolgte Gemeinde insgesamt zu beten? Was wäre denn, wenn wir im Gefängnis wären? Das stellen wir uns mal vor. Wir würden irgendwo im Gefängnis sitzen, schon seit Jahren, um Jesu Christi willen. Wir würden gefoltert, hätten nicht richtig zu essen. Und anderswo auf der Welt, da würden Mitbrüder und Mitgeschwister in Saus und Braus leben. Ja, deren Probleme wären die, ja, wo fahre ich denn das nächste Mal im Urlaub hin? Was ist denn die nächste Handtasche, die ich mir kaufe? Wie viel PS soll denn mein nächster Wagen haben? Und wenn sie dann aufgerufen werden, für die verfolgte Gemeinde zu beten, naja, es betrifft mich ja nicht, ist ja nicht mein Schwager, mein Cousin oder mein Enkelkind. Wir sollen uns um die verfolgte Gemeinde kümmern. Gott ruft uns dazu auf. Mein Nachbar ist im Urlaub jetzt gewesen, kommt die Woche wieder. Als der in Urlaub gefahren ist, ist er zu mir gekommen und hat gesagt, Olli, kannst du mir einen Gefallen tun, wenn ich weg bin, es trocken ist, den Garten bewässern? Klar, mach ich, bin ein netter Nachbar, mache ich. So, ich stelle mir vor, ich hätte jetzt die letzten 10 Tage nicht bewässert, wie der Garten aussieht, und der würde mich nochmal anrufen mit, ach du liebe Zeit, vergessen, heute hätte es nicht so geregnet. Da würde ich aber jetzt richtig anfangen, da alles unter Wasser zu setzen halt. Weil der hat mich ja gebeten halt. Ne? Ja. Habe ich vergessen. Habe ich nicht so wichtig gefunden. Und wisst ihr was? Bei meinem Nachbar habe ich das gemacht. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Wenn euer Nachbar euch um irgendwas bittet, das seid ihr vermutlich sehr, 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 sehr zuverlässig. Aber wenn der Herr als Chef unseres Hauses uns etwas befiehlt, das ist keine Bitte, das ist ein Befehl. Er sagt, das ist meine Hausordnung, so habt ihr zu leben. Ja? Wie ist es denn damit? Und wenn er sagt, na, meine Güte, das war jetzt vor 3 Wochen nicht der ganz große Glanz, ich habe also 2-mal so einen Halbsatz eingeschoben halt, aber da will ich mich neu für engagieren, dann bitte, könnt ihr das heute unter das Kreuz bringen, Abendmahl erleben, Vergebung erleben und dann neu ran. Wir wollen uns einsetzen für die verfolgte Gemeinde. Ich habe eben 2 Namen genannt, Mohammed Casey und Dr. Kiflu. Ich gebe noch einen dritten dazu. Ich habe gestern unseren Missionsleiter Manfred Müller angerufen. Ich sage, ist noch jemand ganz besonders schlimm dran? Oh, ich sagte, ja, wir haben wieder eine Sache reingekriegt. Da müssen wir nochmal gucken. Das ist der Pastor Dr. Wang Li. Der war früher Anwalt gewesen, dann hat er sich bekehrt, ist in China Hat dann die Zionkirche gegründet, halt richtig explodiert das Ding halt, über 1500 Mitglieder, ganz viele Filialgemeinden, die auch über Corona halt in der Zeit über Internet gegründet haben halt. Und er ist einfach verhaftet worden im letzten Jahr, Oktober 25. Und die Begründung lautet, illegale Nutzung eines Informationsnetzwerkes. Illegale Nutzung eines Informationsnetzwerkes. Das heißt, der hat seine Gottesdienste gestreamt. Genau dasselbe, was wir machen. Und dafür gehst du in China, wenn du zu viele Klicks hast, in den Knast. Und dann bleibst du erstmal im Knast. Und das ist, wie gesagt, nicht so eine Heil- und Sanatoriumsanstalt wie die deutschen Gefängnisse. Da gelten andere Regeln. Inklusive Mobbing seiner Kinder an der Schule. Dann haben sie seine Frau, auch sind zwei kleine Kinder, haben die Frau auch noch verhaftet. Halt, die ist Gott sei Dank schon wieder draußen. Aber er sitzt da und weiß nicht, wie es weitergeht. Und da wollen wir auch für ihn mitbeten. Wir wollen beten, dass die Glaubensgewässert haben in ihrer Haft. Dass auch die Kinder geschützt bleiben, dass der Herr sie durchführt. Wir wollen aber auch beten um politische Veränderung. Und wer ein bisschen Kapazität hat, der kann gerne bei der chinesischen Botschaft mal anrufen, einen Brief schreiben. Denn das mögen die nicht, die politisch Verantwortlichen, wenn die Lampe reingehalten wird. Und wenn da zu viel Druck ist, zu viele, dann lassen die schon mal Leute frei. Aber nicht, weil wir Druck machen, sondern weil wir beten und uns für Christen einsetzen. Engagiert euch für die Gefangenen. Und hier heißt es ja, als wärt ihr Mitgefangene, als wäre das unser Problem. Dazu gucken. Jetzt darf ich euch sagen, wenn ich euch das so vorhalte, der Latzel, ich bin natürlich bei der HMK engagiert und, aber ich habe für mich nochmal neu gemerkt, hey, Latzel, du kannst auch mehr machen. Machst schon ein bisschen was, aber du darfst mehr machen. Und es war nicht so, dass diese Gemeinde St. Martini 3 Wochen später nochmal dieses brauchte, sondern schon vor 3 Wochen habe ich gedacht, ja, ich könnte ein bisschen mehr machen. Aber wisst ihr, was ich getan habe? Ich habe nicht mehr gemacht. Und da gibt der Herr mir dieses Wort und sagt, hey, Latzel, du, mit all deinen Beziehungen, mit all deinen Möglichkeiten, du musst mehr machen. Du musst dich engagieren. Und das will ich mitnehmen als Hausgenosse Jesu Christi, der ich sein darf. Ein viertes, was der Herr von uns verlangt, ist das Einstehen für die Ehe. Da heißt es hier im Vers 4, die Ehe soll in Ehren gehalten werden bei allen und das Ehebett unbefleckt. Denn die Unzüchtigen und Ehebrecher wird Gott richten. Wir sollen die Ehe in Ehre halten. Und das sind 2 Bereiche. Das erste ist das mal persönlich. Für uns, die wir verheiratet sind, für unsere Ehe. Wir sollen als Ehepartner unsere Ehefrauen und Ehemänner in Ehren halten. Wir sollen die ehrenvoll behandeln. Genauso wie wir Gott die Ehre geben, natürlich in der Verehrung und Anbetung, aber unsere Ehefrauen und Ehemänner auch. Das soll passieren. Und nicht nur, dass wir dann mal ein Geschenk machen, ein Kompliment machen. Vor allen Dingen, so heißt es hier, das Ehebett unbefleckt halten. Und da geht es nicht nur um den direkten Vollzug des Ehebruches, dass man mit einer anderen Frau oder einem anderen Mann in die Kiste steigt, sondern eben auch all die Gedanken, die falsch sind bei einem oder was man sich im Computer anguckt. Und das ist der ein oder andere von uns gemeint. Zu sagen, hey, nicht nur nach außen die Ehe in Ehren halten, sondern eben auch nach innen die Ehe in Ehren halten. Das ist das, was Gott von uns verlangt, wenn wir verheiratet sind. Da hat Gott keine Freudigkeit dran, wenn wir unseren Ehepartner betrügen, ob in Taten oder in Gedanken. Und das müssen wir immer wieder wissen. Wir betrügen nicht nur unsere Frau und unseren Mann. Wir betrügen ihn und schlagen ihm ins Gesicht. Aber es geht nicht nur um das Persönliche, dass wir aufgerufen sind, den Ehepartner zu ehren, zu lieben, das Ehebett unbefleckt zu halten. Wir sind als zweites auch gesellschaftlich alle miteinander, und da sind auch diejenigen, die nicht verheiratet sind, aufgerufen, für die Ehe einzustehen. Jetzt könnte man ja sagen, ja, in unserer wunderbaren Bundesrepublik, da haben wir ja im Artikel 6 des Grundgesetzes verankert, dass die Ehe geschützt ist halt, nicht? Und da müssen ja alle gucken. Das hat auch noch keiner rausgenommen von den Politikern, aber man muss ja nicht ein Gesetz entfernen, man kann es ja auch aushöhlen. Ich kann einen Zahn im Mund haben halt, der sieht nach außen aus wie ein Zahn, aber ich kann alles rausnehmen, was drin ist, da ist der nicht mehr da. Sieht nur noch im Schein nach aus. Und so ist das, was mit der Ehe passiert in diesem Land, mehr und mehr. Das, was die Väter des Grundgesetzes damals gedacht haben, vor über 75 Jahren, das war fantastisch und gut, die würden sich im Grabe rumdrehen, was sie sehen, was heute daraus gemacht wird. Wir wollen die Ehe in Ehre halten. Und das heißt auch dafür einzustehen,
was Ehe ist. Nicht zuzulassen, dass Ehegattensplitting abgeschafft wird. Nicht zuzulassen, dass gesagt wird, ja, Ehe kann ja alles sein. Ehe ist die Verbindung zwischen Mann und Frau. Das ist das, was uns Gottes Schöpfungsordnung sagt. Wir haben ja Erlösungsordnung, wir haben Gesetzesordnung und Schöpfungsordnung. Das Tag und Nacht ist halt, können wir nichts dran ändern. Und dass es eben Mann und Frau gibt. Problem ist nur, wenn du da heute in unserer Gesellschaft für eintrittst, dann geht es auf den Deckel. Heute kannst du noch Gottesdienste streamen. Aber für manche Themen bist du auch verfolgt, auch schon in Mitteleuropa. Ich habe vor einigen Wochen eine Stunde zusammengesessen mit der ehemaligen finnischen Innenministerin. Eine ganz feine Frau. Medizinerin, Ärztin, gebildet, mit einem Pfarrer verheiratet. Wie gesagt, politische Karriere, Innenministerin ihres Landes gewesen. Und eine ganz gläubige Christin. Die Päwi Räsänen, die ist nur so groß hier, aber richtig starke Frau. Und dann hat sie ihr eigenes Land verurteilt. Warum? Weil sie nur gesagt hat, Ehe besteht nur zwischen Mann und Frau. Jetzt geht das vor den EuGH, vom Europäischen Gerichtshof. Die ist seit 8 Jahren nur am Klagen für Dinge, die in der Bibel stehen. Nichts anderes hat die Frau gesagt, in aller Liebe, in aller Ehe. Mutter von 5 Kindern, das ist eine ganz zarte, liebevolle Frau. Aber wird verfolgt, weil sie zu dem steht, was sie über Ehe glaubt, was in der Bibel steht. Und das ist die Frage an uns. Einstehen für die Ehe in Ehren halten. Ducken wir uns da weg, weil uns betrifft es ja nicht. Ist ja nicht so schlimm. Oder haben wir auch eine Aufgabe in dieser Gesellschaft aufzustehen? Denn das dürfen wir nie vergessen. Die Bürger, der Wähler ist der Souverän in dieser Staat, in dieser Demokratie und nicht die Politiker. Und was die Politiker häufig nach außen sagen und nach innen hin leben, das haben wir ja in der letzten Woche erlebt bei der Christlich-Demokratischen Union, was der Fraktionsvorsitzende treibt, tut mir leid, man muss das so deutlich sagen, auch zum Thema Ehe in Ehren halten und was dann ein Bundeskanzler auch noch beglückwünscht. Ich weiß, dass das nicht gut angesehen ist, halt. Das lesen wir in der Bibel halt, nicht Johannes der Täufer. Der sagt auch mal was zum regierenden Oberhaupt, der da Ehebruch betreibt mit dem Bruder seiner, mit der Frau seines Bruders. Das ist auch nicht gut angekommen, das hat ihn den Kopf gekostet. Aber Johannes der Täufer als Hausgenosse Gottes hat die Klappe nicht gehalten. Und so sind wir auch gehalten, einzustehen für die Ehe. Und bitte glaubt mir, wenn wir es nicht machen, unsere Kinder und Enkel können es eines Tages nicht mehr tun. Es ist an uns, diese wunderbaren Werte, die der Herr uns mitgegeben hat, in seiner Schöpfungsordnung hochzuhalten. Das Einstehen für die Ehe. Und ein fünftes und letztes, was von uns gefordert ist als Hausgenossen Gottes, ist das Abwenden von der Geldgier. Seid nicht geldgierig und lasst euch an dem genügen, was da ist. Das ist jetzt vielleicht der heikelste Punkt der ganzen Predigt. Bei all den anderen Dingen kann man sagen, ja, in der gläubigen Gemeinde, habe ich auch gemerkt, eben so ein bisschen wohlwollendes Nicken manchmal so, alles in Ordnung. Aber jetzt wird es ganz, ganz persönlich. Nicht, dass diese Sache Einstehen für die Ehe oder Gastfreundschaft erweisen nicht auch persönlich ist, aber jetzt geht es uns fast alle an. Da spielt es keine Rolle, ob du 300 Euro am Konto hast, 300.000 oder 30 Millionen. Geldgier ist ein Problem, mit dem ganz viele von uns zu tun haben. Mehr, mehr, mehr. Es reicht nicht. Ich muss noch mehr anhäufen, damit meine Zukunft, die meiner Kinder und am besten die der Enkel, alle noch gesichert ist. Was die Bibel zu Reichtum sagt, das ist eindeutig und das ist nicht ein bisschen was, das ist ganz zahlreich. Reichtum als solches ist nicht verboten, ganz im Gegenteil, Gott segnet viele Menschen mit Geld. Gar kein Thema, wir können dafür danken. Schwierig wird es nur, wenn wir unser Herz dranhängen ans Geld, wenn wir eben gierig danach werden. Matthäus 6, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Sprüche 11, wer sich auf Reichtum verlässt, der wird untergehen. Psalm 62, fällt euch Reichtum zu, senkt euer Herz nicht daran. Lukas 6, wie euch reichen. Und ich könnte jetzt weitermachen, wirklich hier halbe Stunde Bibelstellen aufzählen, mit dem, was in der Apostelgeschichte ist, alles, die kennt ihr alle. Und ihr, die im Glauben steht, ich auch, wir kennen diese Bibelstellen. Und doch meinen wir, naja, also mit dem Reichtum und dem Geldgier, da können wir schon so ein bisschen juggeln. Ja? Also das kriegen wir in den Griff. Ich zitiere ja immer wieder gerne Spurgeon halt, nicht? Der sagt, das Reichwerden ist eine gefährliche Sache. Von allen Versuchungen, denen die Kinder Gottes ausgesetzt sind, ist diese die schlimmste, weil es eine Versuchung ist, die sie nicht fürchten. Und deshalb ist sie umso gefährlicher. Und ihr könnt euch einmal selber betrachten, ob Geldgier euer Problem ist oder nicht. Bei Geldgier geht es nicht um, wie viel ihr auf dem Konto habt. Das ist vollkommen irrelevant. Das spielt, wie gesagt, keine Sache, ob es ein dreistelliger Betrag ist oder ein siebenstelliger Betrag. Die Frage ist, wie viel Gedanken macht ihr euch darum, um eure Zukunft? Und ist eure Zukunft in direkter Verbindung mit dem Geld oder ist deine Zukunft in direkter Verbindung mit dem Herrn? Und das ist das Kennzeichen. Wenn du immer wieder nur rechnest mit der Kohle, die du hast, im Blick auf deine Zukunft, dann bist du geldgierig. Das ist ein Problem. Dann lass dich befreien, weil glaub mir, das ist ganz furchtbar. Es geht nicht darum, dass du dein Bankkonto leer machst. Ich sage jetzt nicht, dann gib alles irgendeiner Organisation. Das überhaupt nicht. Sondern zu sagen, du musst dich davon befreien. Denn das ist genauso Sünde wie Sexsucht, wie Drogensucht halt. Ist das nicht in Ordnung? Und Gott möchte das nicht. Und dann sagt er dir einfach, hey, du gehörst doch zu mir. Du gehörst doch zu mir. Das ist nicht umsonst, dass er das dann ganz ausführlich noch begründet. Die anderen Dinge lässt er einfach so stehen. Das sagt er so ein bisschen was. Aber dann heißt es im Vers 6, denn der Herr hat gesagt, ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. So können wir auch getrost sagen, der Herr ist mein Helfer. Ich will mich nicht fürchten. Was kann mir ein Mensch tun? Weder Schlechtes tun, noch was kann mir das Menschliche, das Irdische, das Weltliche, das Geld tun, damit meine Zukunft ist. Der Herr tut es. Wir brauchen keine Angst zu haben. Wenn du geldgierig bist, dann hast du Angst. Dann hast du Angst davor, dass deine Kohle nicht reicht, dass du genügend für dein Leben hast. Und dann hast du kein Vertrauen zu Gott und das möchte Gott nicht. Ey, der sagt, du bist in meinem Haus, du bist mein Hausgenosse. Ich bin Chef des Hauses und ich versorge dich, nicht deine Kohle, die ich dir geschenkt habe. Hör auf, das Materielle anzubeten, sondern komm zu mir, dem lebendigen Gott. So ist das richtige Verhalten als Hausgenossen Gottes, dass wir uns nicht von dem gefangen nehmen lassen, was wir im Taschenrechner und mit den Aktienkursen bilanzieren können, sondern dass wir uns Vertrauen setzen auf den, der uns Hausgenossen sein lässt bei ihm, unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Das Leben als Hausgenossen des Herrn. 5 Dinge, die uns der Herr noch einmal vor Augen gestellt hat hier in diesem Predigtext, die wir zu tun haben. Erstens, wir sollen in der Bruderliebe bleiben. Zweitens, wir sollen Gastfreundschaft anderen erweisen. Drittens, wir sollen uns für die Gefangenen engagieren. Viertens, wir sollen für die Ehe einstehen. Und fünftens, wir sollen uns von der Geldgier abwenden. Und vielleicht hast du ja gesagt, ja, das ist alles richtig. Das ist tatsächlich so gesagt. Bei den 1 oder 2 Punkten habe ich kein Problem, aber hier ist ein Punkt, bei dem bin ich gemeint, hier spricht mich der Herr heute an. Da kann ich dir nur eins sagen, dann verändere dich an dem Punkt. Wenn du gemerkt hast, dass der Herr dich anspricht, dann bitte ihn um Vergebung für das, was falsch war und bitte ihn um seinen Geist, dass er dich verändern möge, damit du zukünftig wirklich lebst wie ein Hausgenosse Gottes. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem lebendigen und auferstandenen Herrn. Amen.